Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Die dreifache Engelsbotschaft. Wir möchten Sie nun wieder dazu einladen, mit uns die Bibel zu öffnen und daraus ein interessantes Thema zu betrachten. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Halten Sie Stift und Papier bereit, denn am Schluss dieser Sendung geben wir Ihnen unsere Adresse und Telefonnummer bekannt. Sie können dann unter dieser Anschrift kostenfrei das Buch Der große Konflikt anfordern. Bleiben Sie dran und hören Sie unser heutiges Thema, die dreifache Engelsbotschaft.
Meine lieben Radiohörer, ich freue mich, dass Sie wieder Interesse haben und zugeschaltet haben, um unserer neuen Sendung zu lauschen. Unser Thema lautet heute, welches Leben hat Gott verheißen? Wir stellen uns dabei die Frage, wie wird das Leben sein, wenn dieses Sündenschauspiel, dieser Kampf zwischen Licht und Finsternis abgeschlossen sein wird? Denn viele Menschen stellen sich den Himmel als imaginäre Sphäre vor, in der man Harfe spielt und Hosianna singt. Aber wir wollen heute mit der Bibel beleuchten, wie sieht der Himmel wirklich aus? Bevor wir die Bibel dazu öffnen, wollen wir ein Gebet sprechen. Lieber Vater, wir bitten dich im Namen Jesu, dass du uns Verständnis schenkst über dieses Thema, dass wir aus der Bibel die richtigen Dinge betrachten, um auch zu sehen, was dein Wille ist und was dein Plan ist und wie der Himmel wirklich aussieht. Schenk du uns deinen Heiligen Geist und hilf den Hörern, auch das zu verstehen, was du ihnen sagen möchtest. Amen. Viele Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, die sehen sich nach ihr zurück. Matrosen beispielsweise träumen von zu Hause. Vertriebene aus Kriegsgebieten sehen sich dann wieder nach ihrer friedlichen und vertrauten Umgebung ihrer Heimat. Und Alt und Betagte können ihren Kindern und Enkeln stundenlang und oft mit Tränen in den Augen Geschichten von ihrem Vaterhaus und der Unschuld ihrer Kindheit erzählen. Es ist eben ihre Heimat. Auch der Mensch hat seine Heimat verloren. Als das erste Menschenpaar seine herrliche Heimat um der Sünde willen verlassen musste, nahm es die Sehnsucht nach diesem Heim der Unschuld in ihrem Herzen mit und gab die Verheißung, diese Heimat wiederzuerlangen, an Kind und Kindeskind weiter. Und all ihr Nachkommen, die diese Verheißung empfingen und lieben lernten, sehnten sich nach dieser von Gott verheißenen Heimat zurück. Hiob beispielsweise sagte, »Danach sehnt sich mein Herz in meiner Brust.« Im 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 15, dort lesen wir, »Denn wir alle sind Fremdlinge und Gäste vor dir, wie unsere Väter alle. Unser Leben auf Erden ist wie ein Schatten und bleibet nicht.« Ein Fremdling und Gast sind wir auf Erden. Ein Fremdling und Gast auf Erden zu sein bedeutet, eine Heimat bei Gott zu haben. Darin liegt die Sehnsucht nach dem Ende einer Pilgerschaft, nach dem Ende von Sünde, Schmerz und Leid, von Krankheit und Tränen. Und Christus hatte verheißen, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn's nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Johannes 14, Vers 2 und 3. Christus hat uns eine Stätte bereitet, weil er uns liebt und weil er möchte, dass wir bei ihm sind. Wenn wir wirkliche Nachfolger Jesu sind, haben wir eine Wohnstätte, eine Heimat bei Gott. Auch von den Glaubensvätern heißt es in Hebräer 11, ab Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge auf Erden sind. Wenn sie aber solches sagen, geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich nach dem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen, denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Alle sehnten sich also nach dieser Heimat, die Gott verheißen hat. Und hier in diesen Versen ist eine Stadt erwähnt. Auch Paulus schreibt in Hebräer 13, Vers 14 von ihr, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und diese Stadt ist das himmlische Jerusalem. Die Bibel beschreibt es an mehreren Stellen. Sie wird das Zentrum des Universums sein. Gott wird hier mitten unter seinem Volk wohnen. In den ersten Versen der Offenbarung, Kapitel 21, da heißt es, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach, siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und an diesen Worten können wir schon eins sehen. Es ist wahr, was hier steht. Gott unterstreicht dies durch diese Worte. Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und es heißt weiter, und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Das sind herrliche Worte, das sind wunderbare Verheißungen, die Gott uns hier gibt über dieses himmlische Jerusalem. Gott hat uns eine Heimat bereitet, eine ewige Wohnstätte, deren Herrlichkeit mit Worten nicht zu beschreiben ist. Und im 1. Korinther Kapitel 2, Vers 9 heißt es auch, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Unvorstellbar schön wird diese ewige Heimat sein. Und wir sehen daran, Gott möchte uns Menschen glücklich machen. Er will nicht, dass wir traurig sind oder unglücklich. Christus sagt ja, ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Johannes 10, Vers 10. Er versprach uns ein Leben mit mehr Fülle und voller Genüge, ein wirkliches, ein wahrhaftiges Leben, so wie Gott es für uns schuf, damit wir uns wohlfühlen und glücklich sein sollten. Er versprach nicht ein Leben mit weniger Fülle. Gott liebt den Menschen und will ihn glücklich machen. Aber die Sünde verhindert das uneingeschränkte Glück des Menschen. Um uns dieses Leben zu sichern, muss die Sünde aus unserem Herzen und dann schließlich von dieser Erde ausgelöscht werden. Die Zeit der Vorbereitung auf diese himmlische Heimat ist heute. Jetzt müssen wir uns von unseren Sünden reinigen lassen. Wie ich schon gelesen habe, es heißt, wer überwindet, der wird es alles ererben. Und der zweite Schritt ist die Auslöschung der Sünde durch Feuer, wenn nämlich das Feuer des Gerichtes über diese Erde fällt. Petrus beschreibt es im 2. Petrus Kapitel 3 ab Vers 7. So werden auch der Himmel, der jetzt ist, und die Erde durch dasselbe Wort aufgespart für das Feuer, bewahrt für den Tag des Gerichts und der Verdammnis der gottlosen Menschen. Und er sagt, es wird aber des Herrn Tag kommen wie ein Dieb. Dann werden die Himmel zergehen mit großen Krachen. Die Elemente aber werden vor Hitze schmelzen und die Erde und die Werke, die darauf sind, werden ihr Urteil finden. Wenn nun das alles so zergehen wird, wie müsst ihr dann dastehen in heiligem Wandel und frommen Wesen, die ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und erstrebt, an dem die Himmel vom Feuer zergehen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden? Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Das ist also Gottes Plan. Diese Erde wird ein Ende finden. Sie wird vernichtet werden durch Feuer. Und dann wird er eine neue Erde schaffen. Das ist auch die Hoffnung von Petrus gewesen. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Gott macht Schluss mit diesem Planeten, wenn wirklich alles entschieden ist, wenn jeder Einzelne sich entschieden hat für oder gegen Gott. Dann wird dieses Gericht stattfinden und die Erde wird gereinigt durch Feuer und anschließend wird Gott eine neue Erde schaffen. Und alle Bemühungen, die globalen Probleme von heute in den Griff zu bekommen, sind daher zum Scheitern verurteilt. Denn Gott hat einen anderen Plan und dieser ist schöner und herrlicher, als man sich nur erträumen kann. Und niemand braucht traurig zu sein, wenn diese sündige Erde ein Ende finden wird. Denn in Jesaja 65, hier in Vers 17, sagt Gott selbst: Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorige nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Das sind herrliche Aussichten aus dem Wort Gottes. Stellen wir uns die Schönheiten dieses neuen Landes vor. Sprudelndes Wasser, singende Vögel, saftig grüne Täler, Bäume mit einer unendlichen Vielfalt an Früchten beladen, Felder mit wogendem Getreide. Jesus bereitet für Sie und für mich einen Platz vor. Alles ist für Sie und für mich. Wollen wir das einmal festhalten? Der Himmel ist ein wirklicher Ort und wir werden ihn mit wirklichen Körpern genießen, wenn wir heute Ja zu Jesus sagen und Nein zur Sünde. Der Himmel ist keine Geisterwelt, er ist geschaffen für wirkliche Menschen mit wirklichen Körpern. Stellen wir uns das mal vor, ein Körper, der mit Leben erfüllt ist. Sind Sie schon einmal an einem Frühlingsmorgen aufgewacht, als die Vögel zwitscherten und Sie die Frische des herrlichen Tages und gesunde Lebenskraft in sich fühlten? Im Himmel werden Sie einen Körper haben, der nie müde wird, der nie krank wird, der immer Leben und Vitalität besitzt. Unsere Körper hier sind Krankheit, Tod und Verfall unterworfen. Und bei der Wiederkunft Jesu werden die Erlösten einen unsterblichen Körper erhalten, einen Körper, der nicht den Nöten und dem Leid des gegenwärtigen Lebens unterworfen ist. Paulus schrieb: Unsere Heimat ist der Himmel. Von hier erwarten wir auch den Heiland Jesus Christus, welcher unseren nichtigen Leib verwandeln wird, auf dass er gleich werde seinem verwandelten Leib. Philipper 3, Vers 20 und 21. Jesaja 35 schreibt: Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann werden die Lahmen springen wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen wird frohlocken. In diesem herrlichen Land werden die Augen der Blinden geöffnet werden und die Ohren der Tauben aufgetan. Der Lahme wird springen wie ein Reh und die Zunge der Stummen wird singen. Malachi 3, Vers 20 sagt auch: Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr sollt herausgehen und springen wie die Mastkälber. Die Bewohner werden nicht sagen: Ich bin krank. Sich immer wohl zu fühlen, vollkommen gesund zu sein, ständig zu strahlen und jugendlichen Elan zu haben, das gehört zum Leben der Erlösten. Wir sollten noch eine weitere wichtige Tatsache bezüglich unseres Körpers betrachten. Wie wir wissen, hat Gott versprochen, die Erde wieder wie den Garten Eden neu zu schaffen. Altes wird wieder neu gemacht werden. Und das gilt nicht nur für die Erde, sondern auch für den Menschen. Die Sünde hat diesen Planeten ja entstellt, aber ebenso auch uns. Der körperliche Zustand des Menschen hat sich als Folge der Sünde immer mehr verschlechtert. Adam war größer und muskulöser und körperlich vollkommener als irgendein heute lebender Mensch. Sein Körper war völlig symmetrisch und seine Muskeln waren fest und kräftig. Adam und Eva waren hochintelligent. Während wir heute nur einen geringen Prozentsatz unseres Gehirnes nutzen und dabei Menschen mit einem Intelligenzquotienten von 150 als Genie bewerten, haben die ersten Menschen möglicherweise einen Intelligenzquotienten von 1500 gehabt. Adam war beispielsweise fähig, allen Millionen Tierarten der Welt einen Namen zu geben, ohne ihre Namen anschließend wieder zu vergessen. Und so wird es auch auf der neuen Erde sein. Sehr wenige von uns macht Faulenzerei auf Dauer Freude. Sehr schnell stellt sich dann nämlich eine bedrückte Stimmung oder Unzufriedenheit ein. Der Mensch ist einfach nicht fürs Nichtstun geschaffen worden. Aktivität ist ein Lebensgesetz. Wenn die Erlösten auf der neuen Erde vollkommene, gesunde Körper und einen hochentwickelten Geist haben werden, dann muss Gott auch Pläne und Erfahrungen für sie bereithalten, die ihren Fähigkeiten entsprechen. Jesaja gibt uns einen kleinen Einblick, der hier vielleicht hilfreich ist. Jesaja 65, Abvers 21. Sie werden Häuser bauen und sie bewohnen. Sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Sie sollen nicht bauen, was ein anderer bewohne, und nicht pflanzen, was ein anderer esse. Denn die Tage meines Volkes werden sein wie die Tage eines Baumes, und ihre Hände Werk werden meine Auserwählten genießen. Und warum gestattet uns Gott, unsere eigenen Häuser zu bauen, wie der Vers ja sagt? Weil er weiß, dass wir alle verschieden sind. Die Wünsche und der Geschmack des einen sind nicht dieselben wie die des anderen. Gott gibt den Erlösten das Vorrecht, ihr Traumhaus zu entwerfen. Mit unserem scharfen Geist und unserer großen Kraft haben wir das Vorrecht, unser Haus zu planen und auch zu bauen. In einer Zeit des wirtschaftlichen Niedergangs wie heute, der Hypotheken, Schulden und hohen Zinsraten, da dürfen wir uns auf unser Traumhaus freuen. Wir werden Zeit, Energie und Material zur Verfügung haben. Haben Sie vielleicht im Geheimen schon einmal von einem Haus auf einem Hügel geträumt, mit Aussicht auf ein Tal, mit einem Bach? Ein Haus mit einem gepflegten Rasen, wunderschönen Blumen und gut gewachsenen Sträuchern? All das und weit noch mehr kann Ihnen gehören. Wir spielen hier keine Lotterie und verlosen keine Traumreise oder Traumhäuser. Gott hat diese Dinge wirklich versprochen. Er gibt uns sein Wort darauf. Diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und es steht uns allen offen. Aber wir müssen uns hier vorbereiten und uns von Sünde reinigen lassen. Wer überwindet, der wird es alles ererben. Kennen Sie die Freude, frische Tomaten und Gurken aus dem eigenen Garten zu ernten? Sie kennen dann auch sicher den Genuss eines solchen Essens, das frisch aus dem Garten kommt. Der Prophet sagt, sie werden Weinberge pflanzen und ihre Früchte essen. Es gibt dort keine Lebensmittelknappheit. Auf dem himmlischen Lebensmittelmarkt gibt es keine hohen Preise. Früchte wird es im Überfluss geben. Knackige Äpfel, saftige Trauben und Orangen, süße Pfirsiche, Mangos, Melonen und. Eine endlose Vielfalt von Formen, Größen und Farben. Das ist alles für Sie und für mich. Wenn die neue Erde geschaffen wird, denkt Gott auch an Sie. Sie ist dazu gedacht, Sie glücklich zu machen. Reisen von ungeahntem Ausmaß werden möglich sein. Von den Erlösten heißt es, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wo es auch hingeht. Sie werden mit ihm von Planet zu Planet, von Stern zu Stern reisen und die Wunder der Welten, die nie durch die Sünde verdorben wurden, erforschen. Und die wilden Tiere werden zahm sein, Jesaja 11, Vers 6 sagt, da werden die Wölfe bei den Lämmern wohnen und die Panther bei den Böcken lagern. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Kühe und Bären werden zusammen weiden, dass ihre Jungen beieinander liegen und Löwen werden Stroh fressen, wie die Rinder. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein entwöhntes Kind wird seine Hand stecken in die Höhle der Natter. Man wird nirgends Sünde tun, noch freveln auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land wird voll Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Das sind herrliche Verheißungen. Doch darüber hinaus wird die große Freude des Himmels die sein, interessante Leute zu treffen. Eine der großen Freuden auf der neuen Erde wird die Gemeinschaft untereinander sein. Eines der größten Geschenke des Himmels wird sein, mit den großen Männern aller Zeitalter Gemeinschaft zu pflegen. Matthäus 8, Vers 11 sagt, aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und vom Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich sitzen. Sie können Mose fragen, wie das war, die 10 Gebote aus der Hand Gottes auf dem Sinai zu empfangen oder durch das Rote Meer zu gehen. Oder sich mit Josef über seine Jahre im Gefängnis und seinen standhaften Glauben zu unterhalten. Daniel wird einiges aus der Löwengrube zu erzählen haben und seine 3 Freunde können Zeugnis ablegen von dem Schutz Gottes im Feuerofen. Petrus wird uns seine Erfahrung berichten, als er auf dem Wasser gehen konnte. Und Paulus wird uns von den wunderbaren Bewahrungen auf seinen Missionsreisen erzählen. Was für eine interessante und faszinierende Zeit der Gemeinschaft können wir auf der neuen Erde haben. Ich möchte so gerne dort sein und ich hoffe, Sie auch. Aber einer wird dort sein, von dem wir bisher noch nicht geredet haben. Der Heiland Jesus Christus. Er, der uns so sehr liebt. Er will, dass wir immer bei ihm sind. Johannes 14, Vers 3 sagt, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Er ist es, der uns alles aus Liebe schenkt. Aus Liebe zu uns will er uns glücklich machen. Er wird mitten unter seinen Erlösten wohnen. Er selbst wird ihre Tränen abwischen und die Wunden, die durch das vergangene Leid geschlagen wurden, heilen. Und dann nimmt er dich beiseite und geht mit dir ein Stück spazieren. Und du fragst ihm nach allem, wie es war auf Erden. Er erzählt dir, wie durstig er am Jakobsbrunnen war und wie er in der Wüste geschmachtet hat. Er erzählt dir von dem Widerstand der Priester und dem Unglauben des Volkes. Er beschreibt dir seine Qualen in Gethsemane, wie er ganz allein mit der Sündenlast der Welt rang. Die Gefangennahme durch die Soldaten, das ungerechte Verhör, die erlittenen Schmähungen, wie er von Kaiphas zum Hohen Rat und von Pilatus zu Herodes und wieder zu Pilatus geschleppt wurde. Er berichtet von seiner Geißelung und wie das Volk Barabbas, Barabbas schrie, wie er verhöhnt und verspottet wurde, wie ihm die Dornenkrone in seinen Kopf gedrückt wurde, dass das Blut den zerschlagenen Körper hinunterrann. Er berichtet, wie er unter der Last des Kreuzes zusammenbrach und ihm schließlich auf Golgatha die Nägel in die Hände und Füße getrieben wurden. Und er zeigt dir seine Hände und seine Seite und sagt, das habe ich für dich getan. Siehe, in die Hände habe ich dich gezeichnet. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Es ist alles für dich geschehen. Diese Dinge sind von großer Wichtigkeit. Sie haben einen lebendigen Einfluss auf uns, die wir unmittelbar an der Schwelle ihrer Erfüllung stehen. Es sind Ereignisse, nach denen die Menschen immer Ausschau gehalten haben, auf die sie gewartet haben, die sie ersehnt und erbeten haben, seit unsere ersten Eltern ihren Fuß aus dem Paradies gesetzt hatten. Aber noch leben wir im Schatten und Getümmel dieses irdischen Treibens. Aber bald wird unser Erlöser erscheinen, um Befreiung und Ruhe zu bringen. Lasst uns im Glauben diese gesegnete Zukunft erblicken, wie Gott sie uns selbst in seinem Wort aufgezeichnet hat. Ich möchte Sie aufrufen, diese Dinge zu ergreifen, im Glauben festzuhalten und sich heute vorzubereiten auf diese herrliche Heimat. Christus, der für die Sünden der Welt starb, öffnet die Tore des Paradieses weit für alle, die an ihn glauben. Und bald wird die letzte Schlacht geschlagen sein und der Sieg errungen sein. Bald werden wir den sehen, auf den sich unsere Hoffnung auf ewiges Leben gegründet hat. Und in seiner Gegenwart werden die Prüfung und Leiden dieses Lebens dann wie ein Nichts erscheinen. Man wird der vorigen Dinge, wie die Bibel sagt, nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen. Und die dahinrollenden Jahre der Ewigkeit werden den Erlösten dann immer reichere und immer herrlichere Offenbarung Gottes und Christi bringen. Der große Kampf ist dann beendet. Sünde und Sünder sind nicht mehr. Das ganze Weltall ist rein. Eintracht und Freude herrschen in der ganzen unermesslichen Schöpfung. Und von dem, der alles erschuf, fließt Leben, Licht und Glück über alle Gebiete der unbegrenzten Räume. Und von dem geringsten Staubkörnchen bis zum größten Weltenkörper erklären alle lebendigen und auch leblosen Dinge in ungetrübter Schönheit und vollkommener Freude, Gott ist die Liebe. Though you are homeless, though you're alone, I will be your home. Yeah.